Gerade in diesem Stück wird die Sprache allerdings nicht allein semantisch eingesetzt. Es geht also nicht nur um die Bedeutung des Wortes. Ihre Laute, Melismen und Rhythmen zeichnen Figurencharaktere zwar ganz bildhaft, sind aber ebenso Ausgangspunkt für Motivbildung und die raffinierte, typisch motivische Abspaltungstechnik Janáčeks. Oft sind es nur kleine Intervallsprünge, die kürzesten Sprachverläufen entlehnt sind. Im Schlauen Füchslein gehen die Tier- und die Menschenwelt ineinander über. Die von einem Förster eingefangene attraktive Füchsin dient dabei auch als Projektionsfläche für den Mann. Ganz bewusst lässt Janáček die Menschen seiner Fabel in Doppelrollen auch als Tiere auftreten, um die Parallelität der Lebensräume abzubilden. Und am Ende verhalten sich die Menschen in diesem Stück zuweilen animalischer als die Tiere. Nicht nur musikalisch, auch szenisch arbeitet Leoš Janáček in seinen Opern mit völlig neuen Stilmitteln. Wie im Film sind Szenenübergänge oft ungewöhnlich hart, ja erfolgen manchmal ganz unvermittelt. Und dieses krasse Umschalten findet sich natürlich auch in der Musik. Auf kleinstem Raum passiert unglaublich viel. Mal klingt die Musik melodiös, fast wie eine Operette, dann wieder folkloristisch oder an der Grenze zur Tonalität mit unendlich vielen harmonischen Brüchen, fast wie in Stravinskys Le Sacre du Printemps. Die Oper empfand Leoš Janáček stets als ein zentrales Schaffensfeld. In vielen seiner Kompositionen, vor allem in seinen Instrumentalwerken, verstecken sich aber auch autobiografische Bezüge. Und nicht immer kann das Geheimnis gelüftet werden, das diesen außergewöhnlichen Komponisten dabei zu einem Werk inspiriert hat.
Ist es möglich, öffentlich zu sagen, auf welche Person sich meine Motive beziehen? Hat irgendein Schriftsteller das jemals der Öffentlichkeit verraten? Bei Malern ist es kein Geheimnis, aber bei einem Komponisten?
Helmut Peters über die Opern von Leoš Janáček. Gleich hören wir hier in ARD Oper den zweiten Akt aus Jenufa in einer Aufnahme aus dem Royal Opera House Covent Garden. Zwischen dem ersten und zweiten Akt sind 5 Monate vergangen. Jetzt ist es Winter und vor einer Woche hat Jenufa ihr Baby zur Welt gebracht, einen kleinen Jungen. Die Küsterin hat sie in ihrem Haus versteckt und erzählt jedem, Jenufa sei nach Wien gereist. Niemand darf wissen, dass sie ein uneheliches Kind hat. Sie hat Jenufa einen Schlaftrunk gegeben und dann versucht sie, Steva davon zu überzeugen, Jenufa zu heiraten und sein Kind zu akzeptieren, er ist der Vater. Aber er weigert sich. Er ist inzwischen mit Karolka verlobt und Jenufa mit ihrem zerschnittenen Gesicht, wie könnte er die noch lieben? Aber man fragt sich, was war es denn überhaupt, was Jenufa an Steva fasziniert hat? Dazu Corinne Winters.
I think it's young rebellion because she's kind of a do-gooder most of the time.
Ich glaube, es ist eine junge Rebellin, denn sie ist die meiste Zeit über eine Art Weltverbesserin. Sie arbeitet hart, sie ist für alle da, aber sie ist wahrscheinlich immer noch kaum erwachsen, vielleicht gerade mal um die 20. Und der junge, heiße Typ ist an ihr interessiert. Und ich glaube, sie fühlt das als den Funken, der in dieser Gesellschaft fehlt. Dieser Gesellschaft, in der es langweilig für sie ist. Sie hat diese ganze Leidenschaft, die nicht ausgelebt werden kann. Durch Steva kann sie das plötzlich fühlen, obwohl ich überzeugt bin, dass sie eigentlich spürt, dass er nicht der Richtige für sie ist. Auch damit zeigt Janáček, wie sehr sie dieser Realität entkommen möchte.
Way that Janáček shows how much she wants to escape this reality.
Corinne Winters. Die Küsterin versucht einen anderen Weg. Sie will Latza überzeugen, Jenufa zu heiraten. Und sie erzählt ihm von der heimlichen Geburt. Latza ist tatsächlich bereit zu der Hochzeit, aber Stevas Kind anzunehmen, das kann er sich nicht vorstellen. Und die Küsterin behauptet kurzum, das Kind sei schon gestorben. Latza verspricht, Jenufa bei seiner Rückkehr einen Antrag zu machen. Die Küsterin sieht nur eine Lösung. Sie muss handeln. Das Kind töten, damit aus der Lüge eine Wahrheit wird. Und sie schnappt sich das Kind und verschwindet, bevor Jenufa aufwacht.
In ihrer Angst und Scham versucht die Küsterin verzweifelt, Latza zur Heirat zu überreden. Sie tötet das Baby, aber es ist nicht vorsätzlich. Sie ist keine Mörderin in diesem Sinne.
It's not premeditated. She's not a murderer in that sense.
Carita Mattila, die Küsterin, singt. Als Jenufa aufwacht, ist das Baby weg und sie betet für ihr Kind. Die Küsterin sagt bei ihrer Rückkehr, das Kind sei gestorben, während Yennefer schlief. Lazza kommt wieder und sagt Yennefer, dass er sie noch liebe, und sie willigt trotz ihres tiefen Schmerzes ein, ihn zu heiraten.
Chuck the best demo, some of the more. Give me a quella potuta di so quella potuta di so quella.
Thank you. вечна изба.
Oh,
Lotus lotu opia ver och lago. Aber Спокойно.
Die Küsterin hat das uneheliche Kind von Jenufer im Eisbach ertränkt, um sie beide vor der Scham zu bewahren. Jenufer erzählt sie nur, das Kind sei gestorben. Und Latza versichert Jenufer, dass er sie noch heiraten will, obwohl sie glaubt, keine Liebe mehr in sich finden zu können. Der zweite Akt aus Leos Janáceks Oper Jenufer, aufgenommen im Februar im Royal Opera House Covent Garden. Mit Corinne Winters als Jenufer, Carita Mattila als Küsterin, Thomas Atkins singt Steva und Nikki Spence Latza. Am Pult steht Jakob Ruscher und der beschreibt im Gespräch mit der BBC, wie sich die Klangwelt in den Akten der Oper verändert.
There is quite a profound change of musical language between Act One and the other two acts.
Zwischen dem ersten Akt und den beiden anderen Akten findet ein tiefgreifender Wechsel der musikalischen Sprache statt. Denn es gibt eine große Lücke, in der Janáček bei der Komposition dieser Oper eine Pause eingelegt hat und reifer geworden ist. Er hat versucht, einen noch besseren Weg zu finden, seine überwältigenden musikalischen Ideen zu vermitteln. Es gibt also eine deutliche Verschiebung hin zu mehr Tiefgang zwischen dem ersten und den beiden anderen Akten. Vor allem der zweite Akt zeigt eine unglaubliche Bewegung in der Darstellung der Hauptfiguren. Es ist ein Mikrodrama mit vier Figuren, ohne zusätzliche Chöre, Tänze und anderes. Nur vier Personen. Jenufer, die Künstlerin, Latza und Steva sind beteiligt an diesem erstaunlichen Drama. Die Musik ist daher viel intensiver und konzentrierter, aber auch roher und direkter. Irgendwie gibt es keine Diplomatie in dem, was sich der Komponist da vorstellt. Es geht wirklich sehr, sehr direkt ins Eingemachte und ist deshalb auch originell. Janáček ist so unverwechselbar in seiner Stimme, in seiner musikalischen Sprache, dass man zumindest ab der Oper Jenufer und in allen seinen späteren Werken gar nicht falsch liegen kann. Man erkennt sofort, das ist Janáček. Und die Leute fragen mich oft, wie es dazu kam, dass er so originell sein konnte. Ich glaube, er war einer der gebildetsten Komponisten, der aber mit Leib und Seele gespürt hat, dass er sich nicht an den Stil anpassen konnte, der zu seiner Zeit vorherrschend war. Und es hat tatsächlich bis zu seinem 50. Lebensjahr gedauert, bis zur Fertigstellung von Jenufer. Es ist das erste reife Stück von ihm, aber er war 50, als er es beendet hat und musste erst so viele Erfahrungen machen und Überzeugungen sammeln. Dazu gehört auch der Tod von zwei seiner Kinder, ein zutiefst erschütterndes Erlebnis. Jedenfalls hat er ein halbes Jahrhundert gebraucht, um sich von allen Erwartungen, Vorurteilen, Selbstzweifeln, Vorbildern und dergleichen zu befreien und diese originale Stimme in sich hervorzubringen.
Anyway, it took him a half of the century really to get to the point of liberating himself from all, you know, expectations, prejudices, self-doubts, models here and there, and really free this original voice of himself.
Jakob Ruscher, er ist der designierte Music Director des Royal Opera House Covent Garden und tritt seine Position im September an. In dieser Inszenierung von Klaus Guth ist die Bühne zu Beginn des dritten Aktes mit Blumen bestreut, alles ist hell erleuchtet. 2 Monate sind vergangen, es ist Frühling und es ist der Hochzeitstag von Jenufa und Latza. Die Dorfbevölkerung beglückwünscht sie, aber alle fragen sich, warum trägt Jenufa an ihrem Hochzeitstag schwarz? Als die alte Burja das Paar segnen will, kommt Tumult auf. Der Körper eines toten Kindes ist gefunden worden, im Eisbach war es eingefroren. Jenufa erkennt sofort, dass es ihr Sohn ist. Und sie wird des Kindesmords bezichtigt. Die Dorfbevölkerung will sie zur Strafe steinigen. Aber dann gesteht die Küsterin, dass sie die Tat begangen hat.
She becomes physically ill.
Sie wird körperlich krank und im dritten Akt ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und sie leidet sichtlich unter dem, was sie getan hat. Natürlich sind die Schuldgefühle überwältigend. Und dann kommt der große Moment, in dem alles herauskommt. Und dieses Geständnis ist eigentlich eine große Erleichterung.
Carita Mattila. Zur Verwunderung der Küsterin vergibt ihr Jenufa. Sie versteht, dass ihre Stiefmutter sie beschützen wollte. Jenufa sagt Latza, er solle sie nicht heiraten. Sie will allem Lebewohl sagen, auch dem besten Menschen, den sie je getroffen habe. Dass er ihr das Gesicht zerschnitten hat, das hat sie ihm längst verziehen. Aber Latza will mit ihr gehen. Dazu Corinne Winters.
Auch wenn sie gemeinsam dem Sonnenuntergang entgegengehen, sind es 2 gebrochene Menschen. Und ich persönlich kann mir keine perfekte Zukunft vorstellen. Aber im Moment wissen sie, dass zwischen ihnen Liebe ist. Und darin liegt eine Art Erlösung. Dass trotz allem, was passiert ist, die Liebe in der Tiefe vorhanden ist. In diesem Sinne ist es also ein glücklicheres Ende als ohne Vergebung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die beiden am Ende glücklich zusammen sind.
Der finale dritte Akt aus Jenufa von Leos Janacek.